Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Wiebke Bergemann.
Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 18. März, und das sind unsere Themen. Die russische Tragödie. Putin siegt bei inszenierter Scheinwahl. Die Habeck'sche Lösung, wie ein CO2-Transportnetz aussehen könnte. Die rheinische Erfolgsgeschichte, das Geheimnis von Birkenstock.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Putin. In Russland wurde von Freitag bis Sonntag ein Theaterstück aufgeführt, das den Titel Präsidentschaftswahl trug. Russinnen und Russen waren aufgerufen, sich daran zu beteiligen und so zu tun, als hätten sie tatsächlich eine Wahl, wer sie in Zukunft führen soll. Über 73% der Wahlberechtigten nahmen laut Angaben der russischen Behörden an dem Schauspiel teil. Der Plot bot wenig Überraschung. Der neue und alte Präsident der Russen heißt Wladimir Putin. Mit 87,9% der Stimmen soll er seine drei Gegenkandidaten haushoch abgehängt haben. Keiner von denen habe auch nur 4% der Stimmen erreicht. Das verkündete die staatliche russische Wahlkommission am späten Sonntagabend. Selbst wenn die Zahlen stimmen sollten, ist das Ergebnis kaum verwunderlich. Bei den drei Namen, die neben Putin auf dem Stimmzettel standen, handelte es sich eher um Statisten als um ernstzunehmende Kandidaten. Niemand von ihnen galt als tatsächlicher Konkurrent. Zum Teil unterstützten sie Putin sogar. Handelsblatt-Korrespondentin Mareike Müller war in Moskau, um das Spektakel genau zu beobachten. Offensichtlich wurde dabei, dass die Wahl weder frei noch geheim war. In dem Wahllokal, das sie besuchte, wurden die Wähler nicht darauf hingewiesen, den Stimmzettel zu falten. Und so war in vielen Fällen gut sichtbar, wer an welcher Stelle das Kreuz machte. Auch die Wahlentscheidung an den elektronischen Terminals sei für größere Menschen und die Wahlkommission direkt einsehbar gewesen, berichtet Mareike. Und doch zeigte diese Scheinwahl auch, dass sich der Wunsch nach freier Meinungsäußerung und echter Demokratie nicht einfach wegdiktieren lässt. Denn am gestrigen Sonntag um Punkt 12 Uhr wurde es auf einmal voll in den Wahllokalen. Es handelte sich um die letzte Form des stillen Protests, die den Russen noch geblieben war. Alexei Nawalny, Russlands bekanntester Oppositionspolitiker, hatte wenige Wochen vor seinem Tod zu diesem Mittag gegen Putin aufgerufen. In vielen russischen Städten, aber auch im Ausland, kamen teils hunderte Menschen zusammen, um ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. In Berlin kam Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja zur Wahl in die russische Botschaft. Sie schrieb den Namen ihres Mannes auf den Stimmzettel. Die Moskauer Inszenierung wirft die Frage auf, wie es tatsächlich um den politischen Willen der Russinnen und Russen bestellt ist. Eine Antwort darauf können wir uns hier in Deutschland nur annähern und Expertinnen befragen, was mein Kollege Christoph Herwartz getan hat. Sabine Fischer, Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, glaubt zwar nicht, dass die über 80% Zustimmung für Putin der Realität entsprechen, doch eine Mehrheit der Bevölkerung habe sich mit dem Regime zumindest arrangiert. Daran haben auch der Krieg in der Ukraine und die massiven russischen Verluste nichts geändert, sagt Fischer. Denn die Behörden verhinderten, dass größere Begräbnisse stattfänden. Den Menschen solle gar nicht erst bewusst werden, wie groß die Verluste sind. Dann würden sie auch weniger den Sinn des Krieges hinterfragen. Israel. Bei seinem Besuch in Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern vor einer Verschärfung der humanitären Katastrophe im Gazastreifen gewarnt. Wie sollen 1,5 Millionen Menschen geschützt werden? Wohin sollen sie gehen? Fragte er den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu anlässlich der geplanten Offensive im Süden des Küstenstreifens, wo Hunderttausende Menschen Zuflucht gefunden haben. Zwar betonte Scholz das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegenüber dem Terror der Hamas, doch stellte er das militärische Vorgehen offen in Frage. Die Zahl der Opfer sei extrem hoch. Deshalb stelle sich die Frage, ob das Ziel die hohen Kosten rechtfertige oder ob es nicht anders erreicht werden könne. Netanyahu machte für die zivilen Opfer und die Not die Hamas verantwortlich und hielt an der geplanten Offensive fest. Emissionen. Es ist eines der wohl größten Dilemmata unserer Zeit. Wie kann die Industrie möglichst schnell und effektiv ihren CO2-Ausstoß senken, ohne dass Unternehmen ihre Existenz aufgeben müssen? Das betrifft insbesondere emissionsintensive Branchen wie die Zementproduktion, die Kalkherstellung und die Abfallverbrennung. Um das Dilemma zu lösen, ist aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Speicherung von Kohlendioxid unverzichtbar. Doch um das möglich zu machen, braucht es eine neue Infrastruktur, die das CO2 von den Unternehmen an die Speicherstätten transportiert. Der Verein Deutscher Zementwerke analysiert in einer Studie, was es dafür braucht. Ein 4.800 Kilometer langes Transportnetz für schätzungsweise rund 14 Milliarden Euro. Die Studie skizziert auch mögliche Korridore für den CO2-Transport. Sie sollen die Region mit hohen Emissionen mit möglichen Speicherorten, etwa im dänischen, niederländischen, norwegischen und britischen Teil der Nordsee, verbinden. Emerging Markets. Anleihen für Schwellenländer, da werden mir die weiblichen Hörerinnen zustimmen, waren in den vergangenen Jahren oft so etwas wie die Netzstrumpfhosen fürs Depot. Reizvoll, aber auf merkwürdige Weise undurchsichtig und am Ende nur selten eine gute Idee. Doch momentan scheint sich diese Ansicht zu verändern. Zumindest was die Schwellenländeranleihen betrifft. Denn auf der Suche nach guten Renditen ohne zu hohes Risiko können Papiere aus den sogenannten Emerging Markets eine von mehreren Optionen sein. Zurzeit sind sie nach Meinung von Experten besonders attraktiv. Vor allem Bonds aus Mexiko und Südafrika würden sich vor der anstehenden Zinswende lohnen, um das Depot gut aufzustellen. Worauf Sie dabei achten müssen und ob Sie eher auf Staats- oder Unternehmensanleihen setzen sollten, legt Finanzmarktexperte Frank Wiebe im heutigen Handelsblatt dar. Birkenstock. Eine Woche ist es her, dass in Los Angeles die Oscars verliehen wurden. Dabei stellte der Wrestler und Schauspieler John Cena komplett nackt die Nominierten für das beste Kostüm vor. Komplett nackt? Nicht ganz. An den Füßen trug er ein paar Birkenstock-Sandalen. Es war der bisherige Höhepunkt einer steilen Karriere der einst etwas angestaubten Marke aus Linz am Rhein. Anja Müller, Handelsblatt-Expertin für Familienunternehmen, konnte jetzt einen genauen Blick auf die Firmenhistorie werfen und hat für uns aufgeschrieben, was das Unternehmen so resilient macht. Zu Beginn dieser Erfolgsgeschichte, im Jahr 1774, hätte sich Johannes Birkenstock wohl nicht träumen lassen, dass seine Schuhe einmal auf einer so großen Bühne präsentiert werden würden. Wahrscheinlich hätte er nur sehr wenig von dieser Szene überhaupt verstanden. Schließlich gab es vor 247 Jahren weder die Oscars noch Filme noch die USA. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie immer passend gekleidet sind. Es grüßt Sie herzlich Ihre Theresa Stiens. PS, kennen Sie schon unseren brandneuen Newsletter Handelsblatt Wochenende? Wir liefern Ihnen darin tiefere Recherchen, neue Perspektiven und echten Nutzwert mit den spannendsten Artikeln aus Ökonomie, Unternehmertum, Psychologie und Lifestyle. Jeden Samstag um 9 Uhr. Melden Sie sich jetzt kostenfrei an.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.